So, und da sind wir ja am Sonntagabend in der nächsten Formless Week. Und wir dürfen diese Woche AEW besprechen. Und gerade Rampage war ein absoluter Hingucker. Ken freut sich immer noch. Wir haben die Show gerade geguckt und Ken hat sich richtig gefreut.
Oh ja, genau. Also kommen wir zusammen. Bringen wir die Scheiße hinter uns.
Ja, und auch noch mit dabei ist der Mattis. Der hat sich auch total gefreut.
Ich will eine Gehaltserhöhung.
Wie, du kriegst Gehalt?
Axt hier.
Was, wie, ich du nicht? Gehalt.
Ruhe jetzt, wir arbeiten hier. So, also, los geht's mit Dynamite Nummer 187, Zahl des Todes, ja, in der CFG Bank Arena, Entschuldigung, in Baltimore, Maryland, 4.300 Zuschauer, und es geht los mit dem 8-Man-Tag-Match, nämlich Orange Cassidy, Bandido, Roderick Strong und Adam Cole, Baby, treten an gegen die Yas. Und das sind in diesem Falle Jake Hager, Daniel Garcia, Matt Menard und Angelo Parker.
Yay, Dynamite muss anfangen mit Orange Cassidy, wie immer.
Ich kann es nicht mehr sehen, echt.
Mit irgendwelchen zusammengewürfelten Scheiß jetzt wieder, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Bandido einfach dazu, weil es ist ja nur einer, der dazu gekommen ist.
Ja.
Deswegen nicht sein Tag-Team, mit dem er sonst immer rumhängt, mit den Best Friends, weil jetzt sind sie auf einmal keine Best Friends. Ach, leck mich am Arsch.
Ja, das war auch für mich irgendwie das Problem. Erstens einmal ist es Cassidy. Dass Roderick Strong mit Garcia angefangen hat, fand ich gut. Ich habe am Anfang gedacht, es wird Instant Chaos geben, aber es wurde hier mal zumindest zu Beginn von der Referee gesagt, so, Alter, ihr geht jetzt sofort alle in eure Ecken und dort bleibt ihr. Fürs Erste. War ja mal okay, man hat hier Roderick Strong gezeigt, Bandido konnte hier wirklich seine Stärken zeigen. Chris Jericho am Kommentatorenpult war okay-ish, dass er das Shirt anhatte, war ein guter Heel-Move. Aber ganz ehrlich, das sind so viele Leute für das, dass man jetzt vielleicht einen Roderick Strong vielleicht oder einen Bandido schön in Szene setzen kann, weil die gerade neu sind und man die vielleicht aufbauen will. Das bringt sich nichts, wenn wieder hier Orange Kotzkübel mit seinem Superman-Punch daherkommt. Es war schlussendlich leider fad.
Es ist halt wieder die völlig verpasste Phase, die sie haben, die Undisputed Era neu zu machen bei AEW. Genau, das ist das Problem. Deswegen ist Strong jetzt einfach nur da.
Ich habe ja kein Problem damit, wenn sie kein Rip-Off oder sowas sein wollen. Aber irgendwie immer nur convoluted Bullshit zu sein, weil ja, wir haben jetzt gerade Cassidy und Cassidy, ja, irgendwie ist er jetzt ja größer als die Best Friends. Also nehmen wir ihn mal weg von den Best Friends. Ja, dann packen wir halt Bandido zu ihm. Das haben wir ja vorher auch schon versucht irgendwie mit, keine Ahnung, mit anderen Leuten, mit Orange Cassidy und Danhausen. Aber Danhausen wusste er eigentlich. Ist er wieder verletzt?
Ja, der ist, glaube ich, wieder verletzt.
So, ne, man hat halt nichts, worauf man sich irgendwie verlassen kann. Also kriegt jetzt Orange Cassidy halt Hilfe vom Bandido und dann sind die auf einmal Best Friends mit Adam Cole und vielleicht heißen sie ja deswegen Best Friends, weil sie halt regelmäßig mit allen Leuten sofort beste Freundschaften schließen. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es ist einfach nur konvoluteter Kram so und dafür sind die Matches dann teilweise auch viel zu lang. Es ist dann 15 Minuten Opener irgendwie und die Crowd sitzt dann da und sagt, oh gut, okay. Die Crowd ist natürlich hot. Es ist das erste Match des Abends. So. Ja, klar, es ist die Main Show, es ist das erste Match des Abends. Natürlich geht die Crowd ab, aber die würde wahrscheinlich bei jedem Scheiß in dem Moment abgehen.
Ja, denke ich auch. Und es ist natürlich, vielleicht war wirklich auch das Match nur da, um eben die Hauptstoryline, die dahinter liegt, zu pushen, eben zwischen Adam Cole und Chris Jericho, weil wir sehen es jetzt hier auch im Bild. Adam Cole ist dann nach dem Sieg zum Kommentatorenpult gesprintet fast schon, so schnell wie er rauf marschiert ist und hat dann Jericho richtig schön vermöbelt. Ja,
das fand ich richtig gut.
Durch die Kulisse geprügelt hat er ihn.
Ja. Und was sagt ihr eigentlich jetzt mal ganz ernsthaft? Ja. Dieses Shirt, was Jericho da ja anhatte, ne? Dieses mit Dr. Britt Bakers blauem Auge. Das hatte ja die Social Outcasts und das fand ich ja erst ganz okay. Weil ich dann so dachte, ja, okay, für die Storyline und sie machen sich jetzt halt unbeliebt und so weiter und so fort. Dieses Shirt gibt es jetzt als Merchandise im AEW-Shop zu kaufen. Ohne Kommentar, ohne AEW-Logo, ohne alles. Alter, jetzt mal ganz ernsthaft. Dr. Britt Baker, keine Sau kennt sie. Ja? Eine Million Leute gucken Dynamite. Das heißt also, eine Million Leute gucken das jetzt und kennen sie. Aber jetzt seien wir mal ehrlich, würde jemand von euch mit einer alten, mit einem blauen Auge auf dem Shirt rumlaufen und dann sagen, ja, hey, hier, ich bin für häusliche Gewalt oder was?
Natürlich nicht. Ich würde meine eigene Alte will ich zusammenschlagen und das
Also, ganz ehrlich, wenn da nicht drüber zumindest ein Schriftzug von Social Outcast steht, mit dem L vielleicht noch irgendwie dabei, oder irgendwie ein Hinweis, dass es in irgendeinem Kontext steht. Ja. Alter, nein.
Also jetzt mal ich ganz ernsthaft. Nein,
definitiv nicht. Das,
ich habe das Gefühl, AEW hat mit das, also teilweise haben sie richtig geiles Merchandise so, ne? Ich finde das ja geil, was sie jetzt hier so mit The Acclaimed machen, dass sie da aus diesem Schaumstoff das Mikro haben, dass sie vielleicht Scheren oder sowas mitbringen, das finde ich richtig gut, das macht Sinn so, das macht auch Sinn für die Shows. Und dann haben sie teilweise das worst Merchandise ever.
Ja.
Also. Ja gut, aber ach, regt sich ja darüber auf, dass sein Logo damals bei, wie hieß er noch, Jordan sowieso, dass sein Logo aussah wie Bongo-Lippen. Also das, ja gut.
Ach ja Gott, die Geschichte, ich erinnere mich. Oh.
Ja, gut, also, dann haben wir das also geklärt. Chris Jericho hat ordentlich ein paar auf die Schnauze bekommen, das hat er auch verdient, der dumme Idiot. So, und jetzt ist Renee Paquette backstage mit Darby Allin und Jungle Boy Jack Perry. Und dann sagt sie, ja, wenn ihr heute gewinnt, dann werdet ihr beim Pay-Per-View zum Championship-Match hinzugefügt. Und wir alle wissen doch, dass das sowieso passiert, weil wir ja keine Zeit haben bei AEW. Und dann plötzlich merken, scheiße, wir haben ja noch 3 Wochen vor uns und dann wird es wieder langweilig. Und dann sagen Jungle Jack und Darby, ja, da hast du ja vollkommen recht, René, dann gehen wir mal. Tschüss.
Ja, okay, bye. Ja.
Genau so war es und nicht anders.
Ja. Nichts, bitte, weiter. Nichts Sagendes. Segment, das hier fand ich da wiederum richtig gut, weil hier Jericho wieder eine Watschen kassiert hat. Ja, ich hätte aber ein bisschen fester sein können.
Ja, genau.
Ja, genau so.
Was ist für deine Scheiß-Storylines?
Ja.
Kann nicht Britt Baker hier auch nochmal Matt Hardy eine Watschen geben und Jeff Hardy auch?
Allen, dazu kommen wir. Geduldet dich.
Ja, okay. Also wir sehen den Blackpool Combat Club Backstage und
Wo das Mikro am Anfang nicht an war.
Ja.
Und Brian Danielson
steht da. Dein Mikro ist aus. Oh. Was ich hier.
Mach einfach weiter. Tun wir einfach. Ja. Das schneiden wir später rein. Wir sind ja richtig gut, was Schnitte an.
Ja. Und Second Takes angeht, sind wir auch richtig gut. So, und dann sagt er, wir sind der beste Wrestler der Welt und. Es gibt hier, wenn es hier Leute gibt, ich bin ja selbst besser als Bret Hart, hat er dann gesagt, ja, Bret, du bist ein Idiot, du bist immer nur grantig und keine Ahnung und ich würde dich locker im Ring outwresteln und es gibt wenn es jemanden gibt, der besser ist als ich, dann sind es diese 3 Männer, die hier mit mir stehen, selbst dieser kleine Scheißer Wheeler Utah und ich hoffe ja, dass er mich irgendwann mal überholen wird, aber Bret, du bist ja so arrogant, dass du glaubst, du bist der Beste aller Zeiten. Das gibt's ja gar nicht. So, und dann sagt John Moxley, ja, hier, ihr solltet uns eigentlich dankbar sein, dass wir euch mal fordern und so und überhaupt. Und eigentlich müssen wir Kenny Omega noch mehr verkloppen, weil ich mehr Blut sehen will.
Übrigens, dieses Mal hat es im Kontext zum Blackpool Combat Club kein Blut gegeben.
Ja, dann mach mal einen Strich an deine Tafel.
Ja, er war ja auch nicht im Ring.
Ja, das ist doch bei Boxen egal.
Wenn es im Ring, nee. Es muss im Ring sein. Ach so, sonst wird nicht geblutet.
Ja, und da wurde ja dann auch das.
Wobei er auch schon oft genug Backstage geblutet hat.
Ja. Es wurde ja auch in diesem Segment das Stahlkäfig-Match angekündigt. Und
da darf er wieder bluten.
Ja, da darf er wieder bluten. Und ich, also der Blackpool Comic Card, ich versuche ja, sie zu mögen und irgendwie, und ich glaube auch, dass die echt hart versuchen, das irgendwie glaubhaft rüberzubringen, was sie da machen wollen. Vor allem Daniel Bryan probiert das irgendwie schlüssig zu argumentieren. Aber es ist nicht ganz. Also man hat hier zwar diese eine gefährliche Gruppe, die sagt so, ja, wir hauen allen aufs Maul, weil wir sehen wollen, wer vielleicht besser ist als wir, weil wir wissen, irgendwann wird jemand besser sein als wir. Ja, wie kann man doch machen? Aber warum es auf einmal ein Steel Cage Match zwischen Moxley und Omega gibt, kriegt man hoffentlich in einer schönen Zusammenfassung zu sehen. Spoiler, es wird nicht passieren.
Ja, weil die beiden halt knallhart jetzt eine ewig lange Fehde mit einem, ach nee, haben sie ja nicht.
Ja, das ist wir eben, nur hoffen, dass das Ding nicht explodieren muss danach, dann kann auch nichts schief gehen.
Und nochmal, ich habe überhaupt kein Problem sonst mit dem Blackpool Combat Club. Es sind alles passable Jungs, so auch ein Moxley kann es ja, wenn er will. Das haben wir ja nun Jahre bei WWE gesehen. Wenn er einfach ein bisschen Limitierung bekommt und einfach mal gesagt wird, Alter, auf Blut verzichten wir jetzt mal und das machen wir wirklich nur für große Pay-Per-View-Matches, wo es wirklich sinnvoll ist. So. Und ansonsten lassen wir das. Und wenn es mal passiert im Ring, dann ist es halt so. Aber regelmäßig dich cutten für jeden Scheißjobber ist halt Quatsch. So, ja, und das müsste man ihm halt einfach nur nochmal klar machen. Claudio ist einer der geilsten Leute, die man in Ring technisch in der Liga hat. Das steht doch für mich außer Frage. So, ich glaube, das stellt auch niemand in Frage. Ja. So, und Daniel Bryan kann halt, oder Bryan Danielson, wie auch immer, der kann halt sogar beides. Ne? Der kann in Ring worken und der kann auch am Mikrofon worken. Und Wheeler Yuta ist halt ein ganz gutes neues Projekt. Er müsste mal ein bisschen Masse zulegen. Ne? So ein bisschen was essen, Wheeler. So, ja. Das kriegst du aber hin. So, dann könnte man aus den Jungs ja wirklich was Ernsthaftes machen, aber dieser ganze Scheiß, auch hier wieder, ist überhaupt nicht richtig aufgebaut und die haben sich zweimal attackiert mit Schraubenschlüssel und jetzt gibt's ein Cage-Match? Die haben noch nicht mal ein normales Match!
Dies. Ja. Vor allem ist es auch halt, dass der Blackpool Combat Club ist hier der Bad Guy und tut mir leid, die sind für mich einfach die Good Guys. Weil sie dieses Ding haben von wegen, Alter, wir sind hier da, um neue Leute zu pushen, um das Wrestling besser zu machen, im Gegensatz zu euch, Elite, die euch immer nur in den Vordergrund stellt. Tut mir leid, Blackpool Combat Club, ihr seid genau das, was wichtig ist im Wrestling.
Ja,
so ist es. Ich kann ihn nicht scheiße finden, tut mir leid.
Jetzt kam etwas, was ich sogar halbwegs okay fand.
Ja, also Soraya kommt hier raus und dann... Und das ist auch wieder dämlich. Jetzt kommt Willow Nightingale.
Die haben wir ja auch noch.
So, weil wochenlang werden alle irgendwie zusammengetreten von den Social Outcasts. Und dann haben sich die gesamte Zeit Riho und Willow gegen sie gestellt. Und dann sind sie auf einmal 3 Wochen lang weg und kommen nie zur Hilfe. Und jetzt auf einmal ist Willow wieder da und kämpft gegen Saraya.
Ja. Ohne Unterstützung natürlich auch wieder von hinten. Es ist keine Sky Blue da, es ist keine Riho da.
Ja.
Nee, sie wird einfach zusammengetreten. Sie
wird einfach zusammengetreten, 3-1. Das war dann natürlich auch vollkommen klar. Ich meine, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Saraya hier verliert. Willow ist noch im Aufbau. Das ist ja auch in Ordnung. Aber warum kommen die anderen nicht? Und dann kommt stattdessen Hikaru Shida. Ach, ja, warum?
Out of nowhere.
Ja, weil man sich gedacht hat, übrigens, Hikaru Shida hatte ein sehr geiles Cosplay von sich selbst als Dr. Strange auf ihrem Twitter. Das war süß.
So. Ja, und ich muss ganz kurz einhaken. Respekt, dass sie so schnell mit, wie haben die Schuhe geheißen? Sie hat ja diese traditionellen Holzschuhe an, falls man das gesehen hat.
Ja, ja.
Respekt, dass man so schnell damit laufen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass das richtig schwierig ist.
Ja, das wird sich schon geübt haben. Naja, und dann plötzlich...
Wenn du gespielt hast, dann weißt du, dass man damit richtig gut umgehen kann. Dann Hayashi mit seinem Windeldingerns, und er hat auch diese Puten an.
Genau. So, und dann kommen tatsächlich dann Jamie Hayter und Dr. Britt Baker raus, so, ja, und stellen sich gegen die Outcasts und Hikaru Shida fällt den Outcasts im Rücken, mit denen sie sich gerade erst umarmt hat und sprüht ihr die grüne Pampe ins Gesicht.
Ja.
Und dann freuen sich alle. Und ich habe nur wieder gedacht, was ist mit Riho? Wo ist Willow, die jetzt mit denen feiert? Wo ist Sky Blue? Die waren doch die gesamte Zeit im Vorfeld in dieser Storyline und jetzt sind sie wieder raus. Das ist das größte Problem bei AEW. Baut doch mal Leute auf und wenn ihr sie in der Story habt, dann ersetzt sie nicht, nur weil ihr plötzlich merkt, jo, wir haben gerade einen größeren Star mit Hikaru Shida, dann setzen wir die da rein. Nee, ihr macht die Story gefälligst zu Ende, damit gerade eure Neulinge auch mal overkommen.
Ja, so ist es. Aber anscheinend ist es im Trend, dass Leute, die halt jetzt längere Zeit weg waren oder auf die man vielleicht vergessen hat, jetzt plötzlich wiederkommen. Also, speaking of... Hey, es gibt ja noch das House of Black.
Ach ja, genau. Ach
ja, da gab's ja noch was. Da gab's ja noch die Trios-Titel. Ich hab's sie wirklich vergessen.
Alter, fick die Trios-Titel.
Ja. Aber
mehr sage ich dazu nicht.
Ja. House of Black ist vollkommen in Ordnung, ist stable, man kann mit denen arbeiten, ja. So, man kann die mit denen was machen.
Großartig drin.
Die Leute können arbeiten so, Julia Hart sieht süß aus in dem Outfit so und sie wirkt auch, wenn sie auftritt so, sie hat sich gefunden. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Die Trios-Titel sind dead weight.
Weg.
Schmeiß die Scheiße weg. Ja. Es ist einfach nur blöd.
Den Scheiß, diesen Trios-Titel haben wir nur gekriegt für die Scheiß-Elite, damit die alle drei schönen Titel tragen können. Jetzt haben sie das Ding verloren und jetzt wird das Ding einfach weiter rumgeschoben und gesagt von heiße Kartoffel von wegen,
ja, ich habe mir am Anfang des Segmentes gedacht, wo sie die Titel so niedergeschmissen haben, dachte ich mir so, hey, macht ihr das gerade wirklich?
Da hatte ich auch gehofft, Alter, lass den Scheiß weg mit den Scheiß-Titeln, hatte ich gedacht. Nee.
Ja, Open Challenge für alle. Sie versuchen jetzt zumindest vielleicht eine Open Challenge zu machen mit ihren eigenen Regeln, mit ihren eigenen Hausregeln. Es wäre potenziell da, es wird sicherlich nicht verwendet werden, weil man sieht auch im nächsten Match wieder, man hat hier einfach gerade zu viele Leute, dass man hier irgendetwas sinnvoll aufbauen kann. Deswegen bete ich, dass endlich der Roster-Split bald kommt und Rampage zum nächsten Tag wird. So ist dieses Segment leider. Ich würde es so gerne mögen, weil ich sämtliche Akteure des House of Blacks mag und ich will sie gerne in einer relevanten Story sehen, wo sie einen relevanten Titel weiter pushen können. Aber das wird mit den Trios-Titeln, gleich wie TNT-Titel, muss ich sagen, gebe ich zu, das hatte in dieser Show einen netten Twist, zu dem man noch kommt. Aber Trios-Titel, TBS-Titel, von dem will ich gar nicht anfangen zu reden. Das kann man so... Das kann man dazu damit machen.
Ja, und jetzt kommen wir auch gleich noch dazu, weil das House of Black ja dann angesagt hat, ja, es gibt jetzt House Rules. Jeder kann uns herausfordern. Wo ich auch sagte, ihr macht jetzt eine Open Challenge? Seid ihr nicht noch Heels? Ich weiß überhaupt nicht, wo die stehen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Das weiß keiner.
Ja. House of Black hat für mich halt dieses klassische, wir sind dieser böse, mystische, wollen eigentlich Heels sein, Club, aber kommen bei den Fans leider.
Ja, wir sind zu viel cool.
Viel zu cool rüber.
Ja, genau. Wir sind zu cool. Deswegen haben wir ja diese ganze Scheiße mit NRJ und Julia Hart.
Ja.
Den Bullshit.
So, und dann sehen wir auch noch kommen. Dann sehen wir hier, genau, da kommen wir auch noch zu bei Rampage, ganz toll. Ja. Also hier sehen wir hier das erste Match bei dieser Battle Royale, ja, wo es um die Nummer 1 Herausforderer um den Trios-Title geht. Es war natürlich die Tres de Mayo Trios Battle Royale.
Der Gewinner
das,
ist in Number One Contender.
Das kennt Mattes noch aus der Küche.
Macht doch keinen Sinn.
Was?
Die Sieger sind noch nicht Number One Contender.
Nee.
Das ist ja gerade das Geile. Es ist ja nicht mehr der Gewinner ist Number One Contender für den scheiß Trios-Title.
So.
Es war einfach nur ein scheiß Battle Royale.
Diese Battle Royale hat gar keinen Sinn gemacht, weil House of Black gesagt hat, so, wir machen eine Open Challenge. Diese Battle Royale hat mit der Challenge des House of Blacks nichts zu tun.
Dann habe ich es verplant. Ich hatte das so verstanden, dass es damit zu tun hatte.
Ja. Nee, eben nicht. Deswegen war ja, als wir Rampage geguckt haben, wurde ja die Vorschau gezeigt von wegen House of Black jetzt gegen Friends und Bandido.
Das weiß ich.
Die ja auch überhaupt nicht dabei waren in dieser Battle Royale. Deswegen macht das alles überhaupt keinen Sinn.
Das habe ich bei Rampage übersehen, dass da jetzt Best Friends und Bandido... Fang mal an. Diese Battle Royale ist für mich...
Die war einfach nur da.
Ja, die war da und ist für mich ein perfektes Beispiel, was jetzt neben den anderen Problemen ein riesengroßes Problem bei AEW ist. Es sind zwei Minishows weggefallen, Dark und Dark Elevation, wo man vielleicht ein paar reingepackt hätte. Jetzt ist man überfüllt. Man sieht in dieser ganzen Dynamite, es sind zu viele Leute da.
Ja.
Es ist viel zu groß.
Also wir gehen mal auf
Battle Royale. Ja, genau. War eigentlich nur dafür da, um zu zeigen von wegen, hey, guck mal, was wir hier für Trios Teams haben.
Ja. Ja. Gehen wir mal drauf ein. Wir gehen mal auf die einzelnen Teams ein, die wir haben. Genau. Also Tres de Mayo, Mattes kennt das sonst nur aus der Küche, wenn ich bei ihm Pommes bestelle, dann nehme ich auch immer Tres Mayo dazu. Ja. Und ja, hier kommt gleich das erste Team, nämlich Rey Fénix, der Lucha Bro hier, Penta El Zero Miedo und natürlich ihr dritter Partner vom Death Triangle, Pac. Ach nee! Der ist ja wieder nicht mit dabei, weil, keine Ahnung, und deswegen müssen wir ja El Hijo de la Luna
mit Vikingo. Vikingo. Ja. Was ist eigentlich mit Pac?
Ja.
Weiß man das?
Ja. Er ist in Urlaub zusammen mit Miro.
Genau.
Okay.
Mein Gott. So, dann kommen die Varsity Athletes zusammen mit Ari Daivari, der ja vorher bei den Trust... Ach, ich fange nicht nochmal
davon an. Nein, komm, lass mal das. So, aber man muss das sagen, also ganz kurz, die beiden haben einen Look. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Die beiden haben einen Look.
Ja, stark. Voll. Ja. So, House of Black kommt dazu. Entschuldigung, House of Black natürlich nicht, die Dark Order natürlich. Hm. Ja, und ich wusste gar nicht, dass die jetzt momentan überhaupt antreten. Und wo ist Stu Grayson? Den hat man gerade wieder geholt. Ja, Alex Reynolds hier links im Bild. Einer der most underrated Worker bei AEW. Der ist richtig gut. Und trotzdem, nothing. Ja. Du weißt ganz genau, es ist Füllmaterial. Es ist nicht mehr.
Fliegt er nicht sogar zuerst raus?
Kommt das nächste Füllmaterial.
Da ist es.
Oh Gott, die Pfeifen.
Ja, die wollen ja 2023 die Tag Team Division so richtig aufmischen, nicht wahr, Ken?
Ja, bin mal gespannt, wann sie anfangen.
Ich warte noch immer.
Nee, Alex Reynolds. Gut, wir haben Mai, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Genau. Nee, Alex Reynolds ist nicht als Erster rausgeflogen. Als Erstes flog ja Ari Daivari.
Nee, ich meine von der Dark Order.
Nee, da fliegt als Erstes Evil Uno.
Ah, okay.
So. Ja, und dann haben wir natürlich die, die es eigentlich gewinnen müssen, weil sie höher im Standing sind als alle anderen. Nämlich sie acclaimed und seitdem sie den Tag-Team-Titel verloren haben, weiß man halt nicht, was man mit ihm machen muss. Und dann hat man vorher das House of Black, das irgendwie ansagt, ja, wir machen hier eine Open Challenge für jedes Trios-Team. Dann kommt eine Trios-Battle Royale und die bedeutet nichts. Wow!
Es ging nur einfach um Mario. Wow.
Ja. Ach ja, das Team war ja auch noch dabei.
Ja.
Oh Gott, ja.
Vom Powerhouse mit QTV. In diesem Falle QT Marshall und Aaron Solo und der kleinen, süßen Harley, die hinten dann noch mit dran lief. Ja, und dann ging's los.
I want to ride my Harley again. Vroom, vroom.
Yeah. So, und, ja, auf jeden Fall ging es dann los. Evil Uno eliminiert als erst Ari Daivari. Dann eliminiert QTV Evil Uno. Dann eliminiert Rey Fénix, Tony Nese, El Hijo del Vikingo eliminiert Josh Woods, Aaron Solo und Cutie Marshall eliminieren, jetzt kommt der Ken, Alex Reynolds, Penta El Zero Miedo eliminiert Cutie Marshall, Rey Fénix eliminiert Aaron Solo und jetzt kommen wir zu dem Bild hier, Powerhouse Hobbs eliminiert Penta, der immer noch sein Gebamse an der Maske hat.
Oh, ja.
Da kommen wir bei Rampage nochmal zu.
Oh. Mhm.
So. Und achso, hier sind wir jetzt schon beim Siegesbild. Ja, dann gehe ich nochmal kurz durch. Ist egal. Powerhouse Hobbs eliminiert Rey Fénix. Powerhouse Hobbs eliminiert El Hijo del Vikingo. Wo ich dann auch gedacht habe, ja okay, man stellt Powerhouse Hobbs prominent dar. Warum nicht? So, Anthony Bowens und Max Caster eliminieren dann allerdings Powerhouse Hobbs. Dann eliminiert der Butcher Max Caster. So, und da hatte ich dann noch gedacht, naja, okay, vielleicht gewinnen ja tatsächlich jetzt mal Butcher, Blade und Kip Sabian, damit sie dann gegen das House of Black gehen können, wenn das House of Black halt Faces sein soll.
Das aber, ist falsch gedacht, Würstchen.
Ja, nein, but wait, there's more.
So.
Und dann kommt The Blade und eliminiert John Silver, kriegt dann die Buhrufe, dann kommt Anthony Bowens, eliminiert The Blade, Billy Gunn eliminiert den Butcher. Und dann ist nur noch Kip Sabian übrig. Ja, dann gibt es irgendwie Double Fame Asser oder was weiß ich nicht was gegen Butcher und Kip Sabian. Fliegt Butcher raus, dann fliegt Kip Sabian raus. Und dann haben natürlich die Acclaimed gewonnen. Wie unerwartet.
Ja. Ich hätte es wirklich eigentlich noch immer, ich hätte es noch immer der Butcher und der Blade vergönnt. Wirklich. Ich hätte es ihnen vergönnt.
Es sind zwei Dinger, die auf Butcher und Blade hätten das Ding entweder gewinnen wollen oder Powerhouse Hobbs, der alleine noch dasteht und alle eliminiert. Ja. Um Powerhouse Hobbs irgendwie noch ein bisschen groß darzustellen. Weil, tut mir leid, der Kerl ist jetzt gerade eine Lachnummer.
Absolut.
Ja.
Nichts hat ja auch alles nicht funktioniert, was man mit ihm gemacht hat. Ja. So. Aber es kann ja auch nicht funktionieren, wenn man alles nach 3 Wochen wieder abbricht. Ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, Leute. Ich verstehe ja, AEW-Fans sind ein Kult. Und die sitzen oft da und feiern jeden Scheiß. Aber gerade dieselben Fans haben das 2017, 2018, 2016 schon, ja, und teilweise noch früher. Ich verweise hier auf dem Kanal mal auf das Interview, das ich damals mit Jim Cornette geführt habe. Dieses Interview ist von 2013. Das ist jetzt 10 Jahre alt, das Interview. Und er sagt genau das über WWE. Start and stop pushes, everything is bogus, bla bla bla. Und genau das ist das Problem, das AEW momentan hat. Man pusht ihn in irgendeine Richtung, man versucht mit ihm irgendwas zu machen, dann bricht man es ab. Wie sollen die Fans sich darauf einstellen? Wie sollen sie sich auf das Book of Hobbs einstellen? Jetzt läuft er wieder mit den Undercardern rum. Warum? Weil jemand Backstage sitzt und sagt, es ist witzig, wenn wir TMZ verarschen.
Ja. Kompletter Blödsinn.
Weil TMZ ist top aktuell.
Wie lange hat das Book of Hobbs gedauert? 2 Wochen?
Drei? Ja, gefühlt. Ich glaube, es ging tatsächlich 5 Wochen, aber auch nur 5 Wochen, Mann. Davon waren 3 Wochen Vignetten.
Ja. Das meiste von Book of Hobbs waren wirklich nur die Vignetten. Und selbst, ich glaube, 2 Matches hatte er, wo er dieses scheiß Buch am Ring hatte. Ja. Und dann war es das. Dann ist die Scheiße fallen gelassen
worden. Warum hat man das nicht weiter aufgebaut? Ich meine, ja, ich war am Anfang auch skeptisch, aber ich denke mir so, lass das doch ein bisschen, lass es wie ein Death Note Buch sein für Hobbs. Lass ihn einfach wirklich Anfang der Show einen Namen reinschreiben, den er als nächstes auf seiner Liste hat. Ja,
mach daraus hier The List of Jericho.
Ja.
Die er damals hatte.
Mach
jetzt ein Buch von Hobbs.
Ja, so. Und das wäre es doch eigentlich schon, dass man vor allem Hobbs, der einfach ein Monster ist,
ja, und er ist auch ein guter Worker. Ja, er ist ja gut. Und das hat man ja auch wieder gesehen. Man sieht es auch bei Rampage. Er sellt. Er hat einen Look. Er kann was. So, warum macht man mit ihm nichts? Ich verstehe das einfach nicht. Er verliert und verliert und verliert wieder nur. Letzten Endes ist er jetzt wieder Will Hobbs von Dark. Das ist doch kacke. Das funktioniert so nicht. Und dann nimmt er das alberne Buch mit zum Ring. Wieso? Lass das doch einfach weg. Oh. Na gut. So, da hatten wir ein einigermaßen ganz gutes Segment. Renee Paquette trifft auf Sammy Guevara und auf MJF. Und Guevara sagt dann hier, du hast mich letzte Woche verscheißert. So. Ich war, du hast mich da stehen lassen, ich wollte mit dir abhauen. Aber du sagtest, das Auto ist besetzt und das Auto war gar nicht besetzt. Und dann sagt MJF, wir haben so rückgesperrt seit über 2 Monaten. Und Renee Paquette im Hintergrund, oh. Und dann, ja, ich weiß, ich war ein schlechter Freund und so, die sollte das eigentlich viel besser machen. Fand ich gut.
Ja, war super. Das ist großartig. Also für solche Segmente ist MJF immer großartig, finde ich.
Ja, absolut. Vor allem mit Sammy ist das eine Harmonie da. Ja. Das ist einfach auf jeden Fall Spaß. Ich fand das sogar selbst das wieder halbwegs okay. Auch wenn ich noch immer sage, dass Don Callis der geborene Heel ist.
Ja, aber hier machte er Sinn und hier machte auch die gesamte Promo Sinn. So, ich fand Kenny Omega eher schwach in der Promo, aber Don Callis fand ich spot on. So, ja, der ist wirklich auf die Sache eingegangen, auf die Situation und er sagte dann auch, Alter, weißt du was, John Moxley, du bist nicht nur gefährlich, du bist ein narzisstischer Soziopath. So, fand ich gut. Ja, genau so kann man es doch hinbauen. Das passt doch. Und man sieht die Narbe und er sagt dir, jeden Morgen, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, muss ich an dich denken, weil du nicht ganz dicht bist. Das war stark.
Voll.
So. Und dann sagt Omega, ja, nächste Woche treffen wir uns im Stahlkäfig.
Anstatt auch noch ein bisschen auf einzugehen. Don Callis hat ihm so quasi die Brücke gebaut.
Ja, und vor allen Dingen ein Stahlkäfig-Match zwischen John Moxley und Kenny Omega. 3 Wochen haben wir noch. Das kann man nicht für ein Pay-Per-View aufbauen? Es ist ein fucking Stahlkäfig-Match!
Das jetzt noch 3 Wochen aufbauen mit einem richtigen Hype dahinter.
Ja, genau, dass alle Leute
darauf haben. Wir haben jetzt das Stahlkäfig-Match und danach haben wir noch was richtig Geiles, nämlich ein explodierendes Barbed-Wire-Match. Ja. Diesmal richtig.
Warum? Ken, ich warne dich, wenn das jetzt kommt.
Ja, dann mache ich dich persönlich dafür verantwortlich.
Ja, so ist es.
Oh, warte. Ja. Scheiß drauf. Ist mir egal.
Warte nur drauf. Ich
werde dafür sorgen, dass du das Hardy Compound Match von Rampage nochmal guckst.
Oh ja. Ich mache jetzt hier eine offizielle Wett-Challenge. Wenn das in Kraft tritt, dass nach diesem Match beim Pay-Per-View es wieder zu einem härteren Match zwischen Omega und Moxley kommt, dann muss Ken noch einmal das Hardy Compound
sehen. Das finde ich ansehen. Gut.
Super. Und toll, ich habe ja schon verloren. Aber so ist gut, nehme ich an.
Nice.
Stark. Guck mir den Rotz nochmal an.
Yeah. So, ja, dann machst du dein Reaction-Video zu. Das packen wir dann auf den Kanal.
Oh, yeah.
So. Also auf jeden Fall, hier wäre ja alles top gewesen. Ne? Ich meine, Don Callis hätte das jetzt ansagen können. Man hätte sich die beiden Teams prügeln sich nochmal jetzt 2 Wochen lang. Und in der 3. Woche vom Pay-Per-View sagt man dann, okay, wisst ihr was? Ich habe jetzt die Schnauze voll davon. Da wäre natürlich wieder ein General Manager gut, ne? Aber es ist ja vollkommen egal. Man nimmt halt Renee Paquette, die steht Backstage und sie sagt, so, Tony Khan hat die Nase voll davon. John Moxley, du triffst auf Kenny Omega im Stahlkäfig und die anderen Parteien können nicht eingreifen. Ende. Das hätte Sinn gemacht.
So. Nee.
Nee.
Nee. Lass mal so machen, ist viel geiler.
Genau. Dann kommt au!
Oh Gott.
Werewolf of London. So, und dann kommt hier Powerhouse Hobbs rausgeschissen. Und ob man es glaubt oder nicht, er hat den Weltstar Logan LaRue, den Bruder von Lash, besiegt.
Was?
Ja.
Yay.
Weil Logan LaRue, pass auf, nicht bulletproof war.
So. Eine Minute 20.
Und er kommt Dino. Christian raus mit Kanosaurus, mit Carnosaurus 2, weil er jetzt ja der Neue ist, und sagt, ja, übrigens, Carnosaurus will gar nicht gegen dich antreten, sondern ich! Clear.
Ja, ja, weil du so viel gerissen hast in letzter Zeit.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, so rettet man vielleicht...
Ja.
Luchasaurus,
ja, absolut.
Und kann vielleicht auch noch Wardlow, ja, retten. Weil wir haben es ja letzte oder vorletzte Woche haben es ja gesagt, es wäre eigentlich zum Scheitern verurteilt gewesen. So komisch ich es auch finde, dass plötzlich Christian nach dem Titel greifen will, weil ich weiß nicht, ob er wieder safe ist zum Worken, aber ey, ich rege mich nicht auf, wenn ich Christian wieder im Ring sehen darf. Nein, definitiv nicht.
Christian, ein guter Worker. Das steht da außer Frage. Ja. Er kann auch am Mic worken und er würde auch in meinen Augen Wardlow durch die ganze Sache durchziehen. Es ist definitiv die bessere Wahl, Wardlow gegen Christian zu schicken.
Ja, definitiv. Und deswegen habe ich das echt gut gefunden.
Ja.
Ich habe mir gedacht so, hey, da hat Toni, übrigens, hi Toni, du hast unseren Podcast wahrscheinlich wirklich wieder gesehen. Du hast da was Gutes gemacht. Schön, dass du auf uns hörst. Und ja.
Ja, wir kommen dann weiter. Hör doch öfter mal da drauf.
Ganz ehrlich, ja, ich finde gerade Wardlow darf jetzt die Jobber weghauen. Das ist auch ein bisschen lame, muss ich sagen.
Weghauen,
ja.
Ja.
Ja. Kommt ja von der also, Fear Rise
Ride. Ja, natürlich ist das scheiße. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht jetzt nur darum, dass Christian der nächste Gegner für ihn wird, weil das wird gut. Weil Christian kann ihn durch ein Match ziehen. Das Problem ist.
Ja, aber
ist
dann
halt
soll man jetzt auch die Zeit nutzen, um Christian ein paar Leute wegpowern zu lassen. Und Kanosaurus genauso.
Genau.
Weil momentan sind die beiden Jungs einfach nur da, stehen rum und sagen, hey.
Ja. Wardlow,
nein, die reißen ja nichts.
Und Wardlow muss auch wichtige Leute wegballern. Also ja, zumindest keine Jobguys, auch wenn es Undercarder ist, es ist egal. Aber du hast genügend Leute in der fucking Liga. So, er könnte genügend Leute wegballern.
Ja, und wir haben jetzt eben noch 3 Wochen. Ich bin gespannt, ob man es schafft, bevor man jetzt auf das nächste kommt, das ignoriere ich jetzt einmal, dieses Bild. Man hat jetzt 3 Wochen vielleicht Zeit, dass man Christian vielleicht echt wirklich nächste Woche, dass man ihn in einem Match antreten, wo er safe gewinnt. Und dann vielleicht auch Luchasaurus, der haut einen in den anderen nach weg. Wardlow hat ein härteres Match. Christian schaut sich das an. Luchasaurus attackiert Wardlow hinterrücks. Irgendwie sowas. Dass man halt dann wirklich das Match, dass man den Titel, weil den gibt es ja auch noch, pushen kann, dass es dann wirklich nur zum Pay-Per-View. Bitte jetzt nichts bei Dynamite oder sonst wo ein Titelmatch. Baut das jetzt bitte bis zum Pay-Per-View auf.
Ja.
Und vielleicht sogar drüber. Aber ich erwarte mir schon wieder zu viel.
Nee, du erwartest nicht zu viel. Das ist doch genau das, was man von einer Wrestling-Show erwarten kann. Wo ist denn ja. das Problem? Vor allen Dingen, die Leute sind doch dann irgendwann auch mal investiert. Die Leute sind nicht investiert, wenn jede Storyline nach 2 Wochen beendet ist.
Genau das ist es. Ich würde mich freuen, wenn das so ist. Ja. Aber schauen wir mal zum nächsten, wo es am Anfang witzig war. Weil es einen einzigen witzigen Ding in dieser ganzen, ja, die Leute um Jeff Jarrett, Jay White, Sanjay Dutt und Satnam Singh, glaube ich, heißt der große, starke mit den Händen, Mark Briscoe besuchen. Es gibt, glaube ich, zwei lustige Szenen. Die eine ist jetzt hier, die sieht man jetzt hier, wo Jeff Jarrett sagt, ach, das ist ein süßes Mädchen. Boy! Das war witzig, aber der Rest war so cringe.
Ja, was ich witzig fand, ist das hier rechts, den Redneck-Inder. Ja, ansonsten war das natürlich Quatsch, wobei ich witzig finde, dass Jeff Jarrett da die Klampfe spielt, so. Aber ansonsten ist diese Storyline halt auch so, boah, es ist halt eine Comedy-Storyline, ne? Das funktioniert nur so lala.
Ja. Und ich habe da eine Theorie, warum sie jetzt auch den Vater von Mark Briscoe einbauen. Ich habe da eine Theorie, dazu kommen wir aber erst bei
Rampage. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Achso, ja, da kommt da auch nochmal der Papa, der Daddy.
Mehr soll ich da nicht.
Ja, nö, ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich meine, ich kann es auch vollkommen verstehen. Der Fanny hasst ja Jeff Jarrett auch. Sie sagt ja auch, sie will ihn nicht mehr im Television sehen. Ich bleibe auch weiterhin dabei. Jeff Jarrett wäre hinter den Kulissen deutlich notwendiger, als
ich schon mal gesagt hat, General Manager.
Ja,
ja, auch das wäre ja. wär seine
beste Jarrett, General Manager, gib ihm.
Das, was William Regal bei NXT war, das Jeff Jarrett bei AEW.
Ich will ja nichts sagen, aber Jarrett als General Manager, wäre das nicht von der Fantasy Wrestling Liga geklaut?
Was? Tony? Ja,
zum ersten Mal.
Siehst du es immer schon länger zu? Ich schwöre, wenn das jetzt kommt. Aber okay, wir kommen.
Absolut! Ricky Starks tritt an gegen Rockhard Juice Robinson. So, Mattis, hau raus.
Nee, ich hau gleich einmal eine Frage zu euch hin.
Ja.
Ist Ricky Starks eigentlich nicht allein von seinen Gesichtszügen und von seiner Art her der geborene Heel?
Geht. Also ich finde Ricky eigentlich momentan als Face ziemlich gut. Er bringt die Sachen einfach gut rüber. Er kann schon so ein The Rock sein, wenn er das will. Das Problem ist halt einfach nur, er wird überhaupt nicht eingesetzt. Diese Story wird halt auch die ganze Zeit nur als unter ferner Liefen präsentiert. Mhm. Dann ist sie mal wieder eine Woche nicht da, dann ist sie mal eine Woche bei Rampage, wenn man gerade keine Zeit dafür hat und so weiter und so fort. Man hat hier eigentlich 3 Leute, die was können. Jay White ist ein ehemaliger IWGP Heavyweight Champion. Du hast einen Ricky Starks, der ein Newcomer ist für die große Bühne, aber der eigentlich alles mitbringt. Und auch Juice Robinson hat schon Luft bei WWE geschnuppert und auch bei NJPW. Und das ist das Einzige, was man damit machen kann?
Ja, das läuft auf Sparflamme dahin. Ich hätte dieses Match auch gerne gemocht. Für mich war der erste Fehler, dass sie sofort außerhalb des Rings hingegangen sind. Das hat für mich einfach so das Interesse. Ich war da gelangweilt davon, weil man das immer sieht. Die beiden können in Ring worken, ganz sicher. Das hätte man hier ein bisschen länger zeigen können. Die beiden haben einen Look und ich finde, Juice Robinson hat sich im Vergleich, was man vor ein paar Wochen oder Monaten von ihm gesehen hat, hier einfach gemausert. Und ich bin weiterhin der Überzeugung, dass der Bullet Club auch funktionieren kann. Nur es muss jetzt langsam ein bisschen stufenweise nach oben gehen. Ja. Zurzeit köchelt es da unten irgendwo herum.
Ja. Und es ist letzten Endes eben auch genau das. Ne? Ich meine, Ricky Starks soll wahrscheinlich irgendwann gegen Jay White antreten, was ja auch in Ordnung ist. Und dass er dann auf dem Weg dahin Juice Robinson weghaut, ist auch okay. Aber das ganze Ding läuft irgendwie so nebenbei und die Fans sitzen dann da, ja, dann gibt es keine Promos vor dem Match und gar nichts. Anstatt die Leute noch mal ein bisschen auf das Match zu hypen. Nö. Nothing. Ja.
Und dann gerade natürlich Ricky noch das Ende von diesem Match.
Ja, und gerade Ricky Starks ist einer, der locker eine 30-Sekunden-Promo rauskloppen kann, wo die Fans sagen, jo, alles klar.
Jo, ganz sicher.
Und da ist es ja, wo ich von gesprochen habe gerade eben.
Ja, dann sag doch mal was dazu.
Gell. Match ist vorbei, Ricky Starks gewinnt und dann kommt Switcherblade, der ehemalige Champion will seinen Finisher bei Ricky Starks ansetzen, der kontert das Ding und haut den auch noch um. Ja. Wow! Das lässt den Champ echt gut darstellen, oder den Ex-Champ. Und Alter, nee. Ja. Ein angeschlagener Ricky Starks macht den ehemaligen NJPW-Champion nochmal kurz fertig. Er kann einen angeschlagenen Typen nicht zusammenschlagen. Das ist traurig. Tut mir leid.
Echt bitter.
Da hätte beispielsweise der Finisher von Jay White folgen sollen. Die hätte ihm nochmal reingetreten und fertig wäre.
Ja. Vor allem, sie haben die ganze Zeit, haben die Moderatoren gesagt, von wegen, dass sie hier, wie heißt er noch, Perfect Ten, dass er nicht da ist, dass er ihm nicht helfen kann. Sean Spears, genau. Ja. Dass er ihm nicht helfen kann. Und dann am Ende, ja, nö, er kann ihm nicht helfen. Aber guck mal, er braucht die Hilfe ja auch nicht. Er hat gerade ein Match gewrestelt und trotzdem hat er einen Kerl fertig, der gerade frisch zum Ring gerannt ist und ihn von hinten angreift.
Ja. Das ist ein Problem.
Nee.
Absolut.
Ja, das hast du extra reingenommen, ne? Das Bild, ja.
Was? Das will ich doch niemals machen. Ich wollte doch nur auf eine schöne Zeit
warten. So, das hier war tatsächlich nochmal ein gutes Segment, kurz vorm Main Event. Dann war nämlich Jungle Boy Backstage in der Umkleidekabine mit Darby und sie haben dann gesagt, ja, wir müssen das jetzt machen und bla, und dann kam MJF hinterrücks rein und quatscht noch mit Jungle Boy und dann kommt Darby zurück und MJF geht dann und sagt, ja, komm, ich hau ab. Und Darby ist dann pissig und sagt dann, ja, dann mach ich's halt alleine. Das war okay. Das kann man so machen, das ist okay für das Match, aber wir wissen eh, wie es ausgeht. Und das ist halt das große Problem.
Ja,
so, dann kommt
das Match
dann,
an sich ist halt auch nicht das Problem. Das Match war ja okay.
Das Match war okay, ja.
Das hat doch nichts mit dem Ausgang zu tun. Wir wissen, dass es, worauf es hinaufläuft. Ja, das Ding ist halt, dass der ganze Scheiß halt wieder übers Knie gebrochen ist. Das hätte man locker noch nächste Woche machen können.
Absolut.
Wir hätten jetzt ein Segment Backstage haben können, wo MJF und Guevara sich selber feiern und dann kommt jemand dazu und sagt von wegen, wisst ihr was, Leute? Ich habe gerade gehört hier von Tony Khan, der hat gesagt, ihr habt jetzt ein Tag-Team-Match diese Woche oder nächste Woche oder was weiß ich wann. Und dann baut man das drauf hin. Aber nein, man hat ja alles, muss sofort passieren.
Ja. Vor allen Dingen ist es auch so geil, letzte Woche hatten wir das eigentlich gute Segment, was auch viel zu früh kam, aber was man halt hätte jetzt auch im Laufe der Story, so wie du ja gerade sagst, machen können, mit Ty Mello, wo sie Sammy Guevara ins Gewissen redet.
Ja, stimmt.
So, das ist jetzt null nichtig. Sie machen einfach da weiter, wo sie vorher waren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es war ein gutes Segment mit Ty Mello und es hat null Bedeutung. Für die gesamte Show.
Richtig schön bescheiden.
Ja.
Ja, alles ist zu schnell. Niemand wird aufgebaut. Kaum ein Titel ist relevant. Ja. Man hat zu viele Leute, die ein paar Stories, die geil sein können, köcheln dahin. Stories, die man glaubt, dass gut sind, werden zu viel Zeit
geschenkt. Es wäre genau das. Guck mal, vom Ablaufplan her wäre es jetzt perfekt gewesen. Man hätte es auf Dynamite und Rampage sogar mitverteilen können. Es ist schließlich ihr Main Event, also dürfen sie auch in beiden Shows auftreten. Warum nicht? Es müssen keine langen Segmente sein. Kann ein 45-Sekunden-Segment sein. Vollkommen scheißegal. Ihr müsst sowieso immer Zeit füllen mit Scheiße. So, also, das heißt, jetzt, wie Ken richtig gesagt hat, man hat ein Segment mit MJF und Dings und sie freuen sich und feiern sich und keine Ahnung. Meinetwegen steht Ty Conti auch noch da. Ich stoße mit Champagner an, bla bla bla, große Fresse und so weiter und so fort. Und dann kommt halt jemand rein und sagt, meinetwegen Jeff Jarrett als General Manager und sagt, nee, also Leute, hier Tony, der will das so nicht. Das geht nicht. Ja, ihr habt ein Tag-Team-Match nächste Woche oder was weiß ich was. Oder meinetwegen auch erst übernächste Woche. Und dann dann reden MJF und Guevara darüber, ja, wir machen das Tag-Team-Match und so. Und Ty steht halt schon so ein bisschen abseits von der Sache und denkt sich so, Dann kommt das Ding, die Ansage von Ty bei Rampage in diesem 20-Sekunden-Segment an Sammy Guevara. Sag mal, was machst du da eigentlich? Ich meine, ja, ich habe auch mitgefeiert und so weiter und so fort. Aber de facto, du brauchst die Kohle nicht. Wo ist das Problem? So, gewinn einfach diesen Titel. Du bist jetzt seit 3,5 Jahren hier. Du willst diesen Titel, gewinn ihn einfach so. Dann kommt diese Szene, die wir jetzt hier sehen, im Match, wo MJF ihn anpöbelt. Hat deine Freundin dir Scheiße erzählt oder was? Bla. Dadurch kriegen sie sich in die Haare und verlieren das Match. Und dann hast du den Pay-Per-View.
Mein Toni, Gott. Hast du jetzt eben mitgeschrieben? Ich hoffe doch.
Und jetzt, das ich weiß jetzt schon wieder.
Nicht mit meinem Knie confirm.
Genau. Und ich weiß jetzt schon wieder, 3 Wochen wird dieser Quatsch jetzt nur da vor sich hinsiechen und es wird wieder nur auf dem Rücken von MJF getragen und vielleicht ein bisschen von Sammy, weil er jetzt wieder gute Promos auf die Leute cutten darf. Und das war's. Und das ist das Problem. So.
Ja.
Und das ist das Ende von Dynamite. Nach 15 Minuten 53 gewinnen Jungle Boy Jack Perry und Darby Allin und sind damit automatisch im Four Pillars Main Event beim Pay-Per-View.
Ja, und weil MJF das noch nicht mitgekriegt hat, muss das extra nochmal hinten auf dem Titantron groß angezeigt werden, wo er hinguckt und völlig überrascht ist,
ja,
dass er gerade das Match verloren hat. Komm, oder? Fuck you. Jetzt kommt sowieso die Bullshit-Show, da bin ich mir richtig auf und bringen wir es hinter uns.
Oh. Ja, so. Jetzt geht's so richtig
ab. This is Rampage, Baby. Und ich will in der nächsten News die Ratings von Rampage, vor allen Dingen von der letzten Viertelstunde für diesen Haufen Scheiße.
Alter.
So. Wir sind bei Rampage in Baltimore, Maryland, USA. In der CFG Bank Arena in Baltimore, also genau dieselbe wie gerade eben, 4.300 Leute und es geht los mit einem Six-Man-Tag-Match zwischen diesen Leuten hier, El Vikingo, oh, die sind zu klein, die Bilder, naja, egal. Wurscht.
Oh, hoppala.
Ja, wurscht. Wir machen das jetzt einfach mit dem Kasten und fertig. So,
Die hat also die Show auch nicht interessiert, also wieso soll das?
Genau, also El Hero del Vikingo und die Lucha Bros treten an gegen QTV, was natürlich in diesem Moment auch Powerhouse Hobbs inkludiert. Und ja, Match ist halt viel Ablauf, viel bla.
Fand ich aber okay. Warum? Ja, aber weißt du auch warum? Es war wieder einmal nicht nur durchgehendes Chaos. Man hat ja wirklich Matchup auf hier, Matchup auf da.
Ja.
Was nicht sein durfte, ist, das hatten wir auch das letzte Mal, man braucht keinen Canadian Destroyer auf den härtesten Teil des Ringes. Das muss nicht sein.
Richtig.
Ja. Richtig. Ich meine, dass anscheinend Penta El Cerro Miedo schön aufgebaut hat, sieht man hier auch. Und dass Powerhouse Ops auch halbwegs glaubhaft dargestellt wurde, ist auch okay. Aber das Match an sich ist halt wieder zusammengewürfelt und war relevanzlos, irrelevant, Ende nie.
Ja. Vor allem ist wieder nicht die Chance genutzt worden, Powerhouse Hobbs als das Powerhouse darzustellen, was er ist.
Ja.
Der die ganzen Jungs dominiert.
Ja, genau. Ja. Hobbs hat gut gesellt in dem Match, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Wie gesagt, da hat er eigentlich was richtig gemacht. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass Cutie Marshall das Match gecallt hat, was sicherlich auch nicht unbedingt falsch ist. Er hat ja die Erfahrung. Es war ganz gut, dass er dann auch manchmal seinen Heel-Kram da irgendwie längs geschüttelt hat und so. Das ist okay. Harley sah ganz süß aus in dem Outfit, aber letzten Endes gibt es dann den beschissenen Fear-Factor. Und nochmal, Lucha Bros, wenn ihr einen Package-Pile-Driver zeigt, der durch einen Double Stomp assisted wird, dann gehst du runter, sobald der Double Stomp kommt. Du springst ihm nicht auf den Arsch, dann fliegt Ray über ihn rüber und gehst dann runter. Und wenn das dann nicht klappt, weil es für euch zu gefährlich ist, dann macht einen anderen Move.
Richtig.
Es sieht einfach dämlich aus. Es macht nämlich keinen Sinn. Es sieht nämlich so aus, als wenn Ray Phoenix dem Gegner in den Arsch tritt, um dann Penta dazu zu veranlassen, dass er sich hinsetzt.
Ah, du hast uns durchschaut. Ja. Zero.
Ach, leck mich am Arsch. Nee, du. So, dann sehen wir MJF.
Kurz, was nach Dynamite passiert ist, eben, genau, dass er durchdreht hinten, ein Backstage-Mitarbeiter zusammenschlägt und noch ein bisschen Gift und Galle spuckt.
Das war okay.
War okay, genau.
Das kann man ruhig machen.
Ja. So. Das ist
heute hier mit den Bildern los.
Das kommt, glaube ich, von meiner Feder. Überraschung. Da ist wohl das Komprimierungsprogramm falsch eingestellt
worden. Oh nein!
Wie schon gesagt, passt Bullshit-Bilder zu einer Bullshit-Show.
Ja. Ja,
stimmt allerdings. So, Lexi Nair ist Backstage. Das hier war das beste Segment von Rampage. Lexi Nair kommt zu Chris Jericho und Chris Jericho sagt, ja, ich bin ja letztes Mal ein bisschen ausgerastet und so und das sollte natürlich nicht so sein, aber ich bin hier total unprovoziert von Adam Cole heftig attackiert worden und werde jetzt Sicherheitsvorkehrungen für mich treffen lassen, damit Adam Cole und ich nicht mehr bei einer Show sind. Foreshadowing.
Yes. So. Und vielleicht ja auch, ist es ja auch wirklich jetzt eine, ich weiß, wir wollen das ja schnell durchmachen, aber es ist eine kleine Frage. Wie würdet ihr es finden, Jericho vielleicht als Manager von einer Show? Oder ist das zu
früh? Ja, ist zu früh. Also ja. Man muss erstmal die JAS und so weg haben. Wenn die weg sind, dann meine ich.
Gut. Apropos, was weg kann. Oh. Ja. Weiter. Ich will nicht darüber reden.
Gut, also ich gehe kurz drauf ein. Jade Cargill, ja. Layla Gray darf wieder im Hintergrund rumlungern mit einem Fächer aus Geld. Ja, easy payday für Layla Gray. Und sie ballert Gia Scott weg. So. Stark.
Die, glaube ich, als erste den Finisher wirklich gut gesellt hat, indem sie sagt, nein, bitte nicht, und schreit vor Angst. Ja, aber was ist dadurch damit gemacht worden? Nichts. Absolut gar nichts.
Ja, wir haben jetzt 57-0. Gut, dass sie Taya Valkyrie weggeboxt hat. Ja, das hätte man sich ja nicht
für, eingegangen. Auf Taya Valkyrie. Ach ja, man hat es kurz in der Rückblende gesehen, wie sie den Finisher angesetzt hat bei Gott, wie heißt sie noch? Die
Aubrey.
Genau. Ja. Und das war's. Ja. Es ist auf nichts eingegangen. Wir hatten ein winzig kleines Ding von der Storyline für Jade Cargill. Ja. Und es wird nicht drauf eingegangen. Sie haut jetzt hier die andere Tussi weg und das war's. Und steht wieder rum, yeah, ich bin die Geilste. Und nee, tut mir leid.
Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn man den Goldberg-Run hat und er besiegt dann irgendwie Raven um den United States-Titel und danach kämpft er in der nächsten Show gegen Rick Fuller.
Zum Beispiel.
Oh, weißt du, also, naja, gut. So, dann kommen wir nochmal zu hier Lexi Nair und die führt ein Interview mit Mark Briscoe und dann kommen wir bei Jay Liesel und Jared und Dutt und Singh und wie sie alle heißen dazu, auch viel zu viele Leute. Und dann sagt er irgendwie, ja, und hier, was ist das denn jetzt mit der Herausforderung? So, nimmt FTR die Herausforderung an. Und dann sagt er, FTR schrecken noch vor keiner Herausforderung zurück. Ich schrecke ja auch vor keiner Herausforderung zurück. Und dann bla bla bla. Und dann sagen die, geil, kriegen Title Match.
Ja, yeah. Aber erstmal Singles Matches gegen FTR.
Ja. Genau. Und dann.
So, dann kommt von der La Fashion Ingobernable kommt Pelle mit dem Assistant José. Ja, Ten, da bist du weit gekommen. Ne? Also seitdem du Pelle bist, interessieren sich die Leute ja richtig für dich.
Also diese Wurst, die in Hamburg geplatzt ist.
Ja.
Ne? Das offene Ding, da kann man richtig schön Ketchup reinmachen.
Echt?
Und dann, das ist krass. Richtig lecker. Ja, dann hast du quasi Ketchup in der Wurst selber.
Echt?
Ne? Ja.
Kann man da auch Käse reinmachen?
Ja, selbstverständlich.
Geil. Das ist ja der
Ohr. Keine Ahnung, über die ich gerade rede. Ich lehne mich einfach nochmal zurück. Ich gehe die Show.
Das finde ich ja richtig gut, ey. Ja. Ach so, ja, wir hatten noch ein Wrestling-Match.
Genau.
Leider nicht so spannend ist wie die Wurst.
Nein, es ist nicht so spannend, aber es ist okay. Und hier kommen wir zu meiner Theorie. Warum dieses Match für mich viel zu lange war, warum dieses Match überhaupt angesetzt worden ist, warum es dieses Segment gab bei Dynamite. Es war für mich sah das es hatte für mich nur einen einzigen logischen Grund. Und zwar bei jedem Match der Briscoes war deren Familie immer beim Ring. Und jetzt war es anscheinend so, dass zum ersten Mal die Familie von Briscoe jetzt bei AEW beim Ring war. Das war der einzige Grund dafür, dass es dieses Match gab, dass es das Finish gab und warum danach die Kinder und die Mutter und der Vater im Ring gestanden sind. Das war im Grunde, denke ich, einfach wieder ein Move von Tony, wo er gesagt hat, so, you know what, ey, es freut mich, dass ihr hier seid, mach mal das. Auch wenn es nichts mit der Story zu tun hat, das war auch damals eben, wo es das Match gegen Jay White gegen Mark gab, so. Das war, glaube ich, einfach wieder nur so ein entgegenkommende nette Geste. Mehr war das nicht.
Ja.
Und das war das ist ja, finde ich, auch ganz nett. Das ist okay.
Ja, das ist okay. Aber das Match Ding war selber zu war lang.
Einfach, weißt du, dafür, dass seine komplette Familie in den Ring kommt, ihm beglückwünscht, ist das Bullshit.
Ja.
Hätte jetzt den World Title oder sonst irgendwas sollen oder ein richtig heftiges Match und dann kommt die Familie rein und feiert mit ihm. Das verstehe ich, aber das hier ist einfach nur.
Ist ein Undercard-Match bei Rampage.
Was soll das?
Das ist genauso wie Adam Cole kriegt Konfetti-Regen, weil er Daniel Garcia bei Dynamite besiegt.
Ja.
Was?
Komplett. So. Aber es ist immer noch besser als der Main Event.
Das ist absolut richtig. Oh. Bevor wir jetzt dazu kommen, möchte ich auch kurz nochmal was sagen. Also ich finde Preston Vance ja grundlegend okay. Er ist halt ein Powerhouse und er ist ein Brawler und daraus müsste man eigentlich was machen. Er ist einer der wenigen, die einen besonderen, breiten Body haben, so, die auch einen Look haben. Man könnte mit ihm deutlich mehr machen. Er war mal eine kurze Zeit over als 10, gerade auch bei der Dark Crowd etc. Und die sind auch tatsächlich darauf angesprungen. Seitdem man ihm diesen ganzen Kram jetzt wieder weggenommen hat, ne, ist das gesamte Ding für den Arsch. Es ist wieder komplett durch. Sorry. Ja. Der ist einfach auf. Und da hilft es auch nicht. Ich meine, José, the Assistant, das ist ein Arschloch. Ne? Der kriegt das gut hin. So. Das ist ein echter Wichser, da freut man sich. Als der ein paar aufs Maul bekommen hat, da ist das Publikum auch gepoppt. Das ist vollkommen okay. Aber um Preston Vance kümmert sich kein Schwein. Niemand interessiert sich für ihn.
Ja. Was schade ist. Sein kompletter Turn hat nicht ansatzweise irgendwas für ihn
gar gebracht. Nichts. Und es hat null gebracht und es ist für ihn ist es ein absolutes Desaster.
Ja.
Hat niemandem was gebracht. Niemandem. So, dann sehen wir Lexi Nair nochmal Backstage mit Dustin. Und der erzählt dann halt, ja, hier geht's richtig rund. Und dann kommt hier
Strickland
mit der Strickmaske von Oma.
Ja. Genau, die strickt auch sicherlich gerade noch einen Pullover.
Ja.
Oh Gott.
Und dann sagt er, wir sind's, die Mogul Embassy, Kens neuer Lieblingsname.
So. Ja. Yeah. Und bald ist auch Krickelkrackelface wieder da. Der kriegt keine selbstgehäkelte Decke, weil sonst sieht man nicht, wie geil er aussieht.
Und dann gehen die weg und ungelogen, man sieht den einen Fuß von den einen noch, kommt ein anderer Fuß reingestapft und macht nichts irgendwie oder bewegt sich schnell. Ja, also, was ist denn hier passiert? Habt ihr den Goldust zusammengetreten oder was?
Bist du
also
hingefallen oder so?
Ich bin auch
schon ein bisschen älter mit meinem grauen Bart hier.
Ist alles so beschissen. Oh. So, und jetzt kommen wir zum...
immer nichts, noch nichts. Oh. Wie jetzt? Ringfrei, das gehört euch. Ich bin raus aus der Nummer. Ich bin raus.
Alter.
So, it's the firm deletion at the Hardy Compound.
Die größte geronnene, gequollene Scheiße, die ich je gesehen habe. Und ich habe eine Menge geronnene, gequollene Scheiße gesehen.
Was natürlich total
Sinn macht,
weil wir sehen ja, sie kommen hier an bei Tageslicht. Und dann kommt diese beschissene Vanguard One-Drohne. So, und ich sag's jetzt mal offen heraus. Jeder von euch Impact-Fans, die diese Scheiße damals, 2000, keine Ahnung wann das war, 13, 14 abgefeiert haben, ihr seid verantwortlich für diesen Dreck, den wir jetzt hier immer noch kriegen. So. Und plötzlich ist es dunkel.
Weil er hat ja magische Kräfte wieder.
Ja, auf dem Hardy-Compound ist schnell dunkel. Denn Matt Hardy kann auch die Sonne beeinflussen.
Und auf einmal kommen Feuerwerkskörper und alle sind auf einmal da und auf einmal sind Referees da und da sind, glaube ich, die Bilder durcheinander gegangen, weil irgendwie auf einmal sind Referees noch da und Ringansager und es fliegen Feuerwerke durch die Gegend und was?
Convoluted Bullshit.
Es geht los mit den Feuerwerken, die sie auf einmal haben und damit um sich schießen. Kein Treffen, keiner wird verletzt dadurch. Und dann prügeln sie sich.
Ich warte übrigens nur darauf, ne? Ich warte darauf, dass das irgendwann passiert und irgendjemand so ein Ding, was abprallt irgendwo oder so, ins Auge fliegt und danach machen sie es nie wieder.
Ja.
Es wird so kommen. Mark my words. So, dann sehen wir Jeff Hardy, der Big Bill mit dem Ast choked.
Nein.
Und der Ast bricht.
Mit einem Zweig.
Ja.
Mit einem Zweig. Und während er ihn am Würgen ist, sieht man, wie das Scheißding durchbricht. Und anstatt den ganzen Bullshit nochmal zu drehen, weil es ist ja aufgenommen.
Ja.
Man kann einen zweiten Take machen. Oder einen dritten Take. Nein. Ein Take langt. Und dann bricht das Ding halt durch. Und dann nimmt er das kurze Stück und wirkt ihn weiter damit. Und Alter, nee. So ein Bullshit.
Das war ja auch geil.
Dann kamen die kleinen Kinder und Stokely Hathaway steht da. Und die kleinen Kinder kommen mit diesem scheiß Rasenmäher, dem Mower of Lawn, angeschissen.
Ja. Mhm. Und ja, da hatten Flamme. Sie dann auch Zeit, das Ding nachzubearbeiten mit CGI-Flammen, die da rausschießen.
Ja, Alter, ey, ich kann bessere Flammen.
Aber keine Zeit für einen zweiten Take.
Ja, Alter, da ist jetzt das Foto, wo auf einmal die Referees da sind und man weiß ja nicht wie und was und wo und...
Übrigens den Referee rechts mit den langen Haaren, ne, den habe ich noch nie gesehen. Nee. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ist das Matt Hardys eigener Referee, der in seiner Scheune da die Matches leitet oder was?
Auf dem Locus.
Oh. Ja, denn was Stokely, sie haben ein Match! Und Stokely Hathaway läuft durchs Haus und sagt, ach ja, während die anderen sich prügeln, setze ich mich mal vors Kino. Was? Kino hier. Was? Und dann kommt das kleine Kind angeschissen und sagt, ich hab mir in die Hosen gelulut.
Yay! Ja.
Und dann kommt die alte Spanierin an und sagt, was machst du hier im Haus?
Und dann kommt der Opa und teasert Stokely. Oh. Und dann kommt auf, dann Schnitt auf einmal wieder auf was komplett was anderes sehen, wo jetzt plötzlich Matt Hardy und alle mit Benzin übergossen werden.
Ja, und da sind wir auch schon wieder draußen. Vorher waren wir ja drin in dem persönlichen Ring von Matt Hardy. Ach, ja, und auf einmal sind wir wieder draußen, wo wir uns rumprügeln. Oh, und dann begießen sie mit Benzin und dann ist Big Bill mit diesem riesigen Feuer so, hey,
ja, dann kommt auf einmal
und dann kommt das.
Oh. Dann kommt Isaiah Cassidy, der vorher von Big Bill an den Baum gechokeslampt wurde und so gechokeslampt und dann auf einmal sagt Matt Hardy, ich wusste, du lässt uns nicht im Stich. Ja. Was? Der war die ganze Zeit da und jetzt hat er einfach ein anderes Outfit an? Wieso? Weil er vorher in den See der Reinkarnation geflogen ist? Keine Ahnung, denn wir wissen es ja nicht, denn die Schnitte machten ja alle überhaupt keinen Sinn.
Nee, das war absolut sinnfrei. Und wie hat er ihn genannt? Orgasmic Brother Isaiah.
Nein,
warum bumst du den Rasen? Verdammte Axt!
Und dann stehen sie da irgendwie und machen Wuhu, Wuhu, macht er denn von oben runter, weil er ein Idiot ist. Währenddessen sind plötzlich Stokely und die Spanierin sind dann, oder Mexikanerin oder was auch immer, die Alte da mit der Oberweite halt, die sitzen dann plötzlich drinnen im Ring und verprügeln Stokely Hathaway, nur um dann umzublenden und Stokely, die Kinder und die Alte sind weg. Und dann sehen wir das. Und keiner weiß, wo die überhaupt hin sind. Es sind einfach nur aneinandergereihte, dämliche Szenen. Was? Warum?
Ich habe keinen Puls mehr. Ich habe einen Schlaganfall.
Vor allem die ganze Zeit die Scheiße ohne irgendwelche Hintergrundmusikgeräusche oder sonst irgendwas.
Ja.
Du hörst mich am Hecheln, am Stöhnen sind. Wie irgendjemand, wo man 10 Jahre alt war mit seiner Kamera von Papa, ist man losgegangen, hat im Wald seinen eigenen Film gedreht. So kommt das gerade rüber. Es ist... Multimillionen-Dollar-Unternehmen und dann kriegen wir so einen Billigscheiß davor gesetzt.
Ja. Was aussieht wie die hinterletzte Redneck-Liga. Es ist unglaublich, was wir uns da angetan haben für, keine Ahnung, 17 Minuten mit allem drum und dran.
15 Minuten war es.
Wir haben doch gesehen, dass sowas funktionieren kann.
Ja,
das Undertaker gegen AJ Styles war auch so ein Ding. Aufgenommenes Match.
Ja.
Hier, Bray Wyatt gegen Matt Hardy, auch im Compound. Es hat auch funktioniert.
Ja.
Weil der ganze Scheiß nicht so in die Länge gezogen wurde und irgendwelcher Blödsinn hin und her geschnitten war.
Ja.
Es war kurz, es war kompakt, es hat gepasst, aber das Ding einfach.
Das ist die
Fuße, wie lange ist es? 17, 18 Minuten?
15 Minuten war es, glaube ich.
15. Alter,
das die Match, Fuße, aber wenn. Das Match, glaube ich. Ich glaube, das Match war 15 Minuten lang und die Einzüge und das ganze Vorgeplänkel, da kommen wir schon auf 18 Minuten. Es ist zu lang und es ist einfach kompletter Blödsinn. Da steht Ethan Page und er hat mir alles weggenommen. Was hat er dir denn weggenommen?
Was?
Er hat dir gar nichts weggenommen, Mann. Das ist so lächerlich. Und dann kriegt Ethan Page dann auf die Schnauze und alle, yay. Und jetzt haben wir kein Bild mehr davon, weil Jeff Hardy zündet dann am Schluss noch sein billiges Logo im Garten an.
Ja, ui, toll.
Yay.
Vor allem, was auch noch dazu kommt, sie müssen, und vor allem, Toni, du hast mindestens eine Szene öfters gedreht. Denn ganz am Anfang von diesem Haufen von Scheiße sieht man, wie Ethan Page mit dem Baseballschläger auf den Briefkasten einschlägt. Man sieht aber davor, dass der bereits so eine fette Delle hatte. Bedeutet, da wurde schon mindestens dreimal drauf eingeprügelt. Was? Ja. Oh. Meine Fresse, ey. Keine. Oh. Es hätte zwischendurch schon, wäre ich für einen Fliegenschiss zufrieden gewesen, wenn es in Hintergrundmusik eingespielt hätte. Und nicht ständig dieses Wubau, Wubau. Oder in der Szene, wo plötzlich Hook einen Stuhl kriegt und Matt Hardy geht einfach daneben vorbei, weil es gerade nicht in seiner Szene drin ist, dass er gerade
Hook hilft. Hook wurde auch überhaupt nicht in Szene gesetzt. Ne?
Also nicht!
Sitzt einfach einmal am Baum ja. Und dann ist ja. Er nur noch irgendwo nebenbei. Das ist schon
ja.
Stark.
Echt. Ist ja, echt absolut stark für jemanden, der eigentlich am Anfang so ein Standing hatte. Hook war wirklich einmal, hatte wirklich ein unheimliches Standing, hatte wirklich einen eigenen Stil, war over bei den Fans. Jetzt, in dieser Scheiße,
ja.
Hat man Hook begraben. Bitte Matt Hardy, Jeff Hardy, so, gut, so legendär ihr seid, lasst ja. Es. Lasst es einfach sein. Bitte, danke. Und der Firm ist jetzt zum Glück weg.
Ja.
Meine Fresse.
Ja. So. Wollen wir es hoffen, dass das wirklich das Ende von dem ganzen Scheiß war, aber ich nominiere jetzt schon das Ding für das dümmste Match des Jahres.
Ja.
Dümmste Segment des Jahres. Ja, alles. Es war einfach nur dummer Scheißdreck und wie gesagt, guck mal, wie die Ratings da sind, ob sie da in den Keller gegangen sind. Ich glaube, es hatte schon seinen Grund, dass die Kamera nie danach wieder ins Publikum gezeigt hat, weil wahrscheinlich die Halle leer war.
Ja.
Ja, wundern würde es mich nicht, ganz ehrlich.
Da hätte ich gerne, also, da hätte ich gerne mal reingesehen. Aber,
eine der schlimmsten Rampages, die wir seit langem hatten.
Ja.
Unglaublich viel Blödsinn dabei, muss einfach nicht sein. Wir beenden das jetzt hier, weil wir sind schon wieder über eine Stunde. Und verabschieden uns und bedanken uns gleich nochmal bei den Patrons. Aber jetzt verabschiede ich erstmal den Ken und der Mattis bei euch.
Ja, wir haben es hinter uns. Es war absolut. Nee, tut mir leid. AEW hat wirklich Probleme und jetzt hat es wieder gezeigt, wie schlimm das wirklich um dich steht. Und ich habe langsam wirklich keinen Bock mehr darauf. Es ist nicht mehr unterhaltsam. Es ist einfach nur noch. Bläh. Und naja, mehr sage ich nicht. Scheiß drauf. Reingehauen.
Meine Hoffnung bleibt weiterhin der Roster-Split und irgendwas Großes muss ja für All-In passieren, denn das Wembley-Stadion hat schon gute Ticketverkäufe. Irgendwas muss passieren. Es muss einfach was passieren. Egal was. Das, was wir jetzt hier gesehen haben, so nicht. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn wir euch bald wieder begrüßen dürfen und zwar allerspätestens hoffentlich am Dienstag, wo es richtig rund geht, wo es richtig abgeht hoffentlich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag.
Ja, so, vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir bedanken uns natürlich nochmal bei den Patrons und wir sehen uns dann natürlich Dienstag zur Besprechung von WWE Backlash, dem Pay-Per-View und der Raw danach. Da sind wir dann natürlich wieder live. Ab 20.30 Uhr und ich hoffe, ihr habt auch alle gestern beim Watch With Us zugeguckt. Falls nicht, guckt nochmal rein. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.
It is now time to give credit to all our patrons. Kenzie1904, Tobias Mooseman, Cedric, Alex the Fiend, Derek Ketcher, Deuce, Michael Borman, Jen Trimpop, Crispy Chris, Bastion, Mr. McMahon, Jill Valentine XO, Thorsten Preffy, Vincent Vega, Mayfrib, and Chris Ickler. Thanks for your support.